Episode 153. Heute geht's um Projektmanagement in der Automobilentwicklung. Aber was wirklich interessant ist, warum der Termin für den Erfolg in den Projekten so entscheidend ist. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist Ingenieur und technischer Projektleiter bei der Continental Automotive GmbH in Regensburg. Er war vorher Projektleiter bei MB Tech Group und war Consultant für Projekt- und Prozessmanagement bei Rücker und Schindler. Und, was mich ganz besonders freut, er ist Autor von einem sehr, sehr spannenden Buch, und zwar Projektmanagement im Automotive-Bereich. Der Praxisleitfaden in 12 Schritten zum Erfolg. So freue ich mich, im Podcast begrüßen zu dürfen, Alin Jaworski. Hallo Alin.
Hallo Mike, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, ich nehme dich jetzt mal gleich mit hinzu und sage, komm, es ist Projektmanagement in der Automobilentwicklung und wir kommen ja beide aus diesem Universum, ja, vielleicht unterschiedliche Generationen, ich mal eine lange Zeit in den 2000ern, du heute, aber was ist aus unserer Sicht, was ist aus deiner Sicht besonders beim Projektmanagement in der Automobilentwicklung?
Ganz spontan fällt mir da eine Sache ein, das ist die hohe Priorität der Terminziele. Also ich kenne jetzt andere Branchen nicht so gut, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch andere Prioritäten gibt. In der Automobilindustrie ist es so, dass man einen SOP-Termin hat und der gilt als gesetzt. Da werden dann Ziele für Kostenziele oder Leistungsumfangsziele dann gerne mal nach hinten priorisiert. Einfach um den SOP-Termin zu halten. Also der SOP-Termin wird durch den OEM in der Regel vorgegeben und die Entwicklung passiert ja generell über Unternehmensgrenzen hinweg in der Automobilindustrie. Ja, da sind viele Unternehmen daran beteiligt. Also da gibt es einen Fahrzeughersteller, also den OEM, Original Equipment Manufacturer, und der beauftragt für die Systeme Tier-1-Supplier, die Systemlieferanten, und die wiederum andere Firmen für Teile und Komponenten. Und diese ganze Kette wird getaktet vom SOP-Termin. Und wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, Kosten werden teilweise unter dem Terminziel priorisiert, das ist vielleicht ein Widerspruch, weil jedes Unternehmen muss ja Gewinn erwirtschaften. Das erklärt sich aber dadurch, dass eine Verfehlung des SOP-Termins sehr viele Kosten nach sich ziehen kann. Also bis hin zu Vertragsstrafen oder Rufschädigung, genau. Der SOP-Termin gilt als Gesetz und ist oberste Priorität.
Ja. Also, ist auch meine Erfahrung und es deckt sich mit dem, was ich auch außerhalb der Automotive erlebe. Ich meine, es gibt ja so einen schönen Vergleich, die Kollegen aus dem Medizintechnik, ne? Klassisches Zieldreieck im Projektmanagement, Kosten, Termine, Qualität, ja? Was ist bei denen das oberste? Die Qualität.
Ja. Ist die Qualität.
Ja. Genau, ne? Also ich will halt auch nicht in irgendeinem CT rumliegen, wo man aus Termingründen an der Qualität mal gerade so ein bisschen überlegt hat. Also deswegen, und ich glaube, das ist nicht immer allen so bewusst, die Automotive sehen. Dieser SOP, um vielleicht auch nochmal ein paar Begriffe zu klären, SOP Start of Production, da wird das Auto gebaut. Ja, da kommt das Auto quasi zusammen in das große Ganze, also ist die Fertigungsstraße beim Hersteller und dann kommen da von allen möglichen Zulieferern alle möglichen zigtausend an Teilen zusammen und die müssen halt am gleichen Tag da sein. Sonst wird das alles nur noch ein Riesenchaos unter den Zulieferern, beim Hersteller und auch hinten raus bei dem, was er dann geplant hat. Ich meine, so ein Auto wird ja vorgestellt, dann startet die Produktion, die Fahrzeuge werden verkauft, gehen dann oftmals auch erstmal zu den Zeitschriften für den Testfahrten und so weiter. Da steckt
genau, 8 zu 1, wenn SOP steht durchaus im Rampenlicht, also auch von Medien und ja, und der Öffentlichkeit. Und es sind eben, wie du sagst, sehr viele Leute daran beteiligt. Also wenn ein Teil, eine Komponente fehlt, müssen alle anderen warten, ja, und haben dadurch entsprechende, ja, Einbußen.
Ja. Und ich finde es gut, dass du es an dem Punkt, an diesem Terminziel, ne, der ist, also SOP ist wie in Stein gemeißelt, das ist wie Gott gegeben in dieser Branche. Aber es gibt dadurch auch knallharte Vorgaben bezüglich der Meilensteine. Also wir nennen das immer A, Muster B, Muster C, Muster. Also es gibt ganz gewisse Fahrzeugstände, die zu gewissen Zwecken aufgebaut werden. Beispielsweise Testfahrten oder Freigabefahrten oder all solche Sachen. Das sind quasi fast genauso harte Termine wie der SOP, weil da einfach, also konkretes Beispiel, ne, wir gehen mit dem B-Musterstand in Wintertest in Norwegen, da werden Fahrzeuge handgedengelt, da kostet ein Fahrzeug schnell mal 1,5 Millionen Euro, weil es quasi aus, also wirklich manuell aus Stahl geschnitzt wird, ja, da muss eine Crew dahin, da muss Logistik, da muss alles möglich auf den Punkt und da muss die Strecke auch frei sein, weil es gibt ja nur ein paar Strecken und dann hat dann eben halt der Daimler, VW, wer auch immer, halt auch nur da so ein paar Tage Slot. Das heißt, da gibt's nicht so, oh ja, machen wir nächste Woche fertig, sondern das Zeug muss auf dem Punkt da sein. Also es ist nicht nur der SOP, der ist der entscheidendste aus meiner Sicht, sind vor allem auch gerade diese A-Muster, B-Muster, C-Muster-Stände, die halt aufgebaut werden, ne?
Ganz genau, das kann ich bestätigen. Also diese Meilensteine, von denen du sprichst, die können als kleine SOPs angesehen werden. Da sind ebenfalls sehr viele Leute daran beteiligt und da ist eine immense Planung dahinter. Da steckt viel Vorbereitung dahinter. Deswegen sind diese Meilensteine ebenso wichtig.
Ja. Und ich finde es so schön, dass du gesagt hast, dass diesem ganzen Thema auch das Thema Kosten untergeordnet wird. Und ich weiß, dass das manchmal aus anderen Branchen, die auch sich mit Projektmanagement beschäftigen, oftmals irritierend wirkt, also für die irritierend wirkt, dass wir das im Automotive so machen. Und die Erklärung ist aber einfach. Wir reden ja nicht über Stückzahl 1. Ja? Wenn da jetzt irgendwie nochmal 10 Entwickler auf ein Problem losgelassen werden für eine Woche, damit wir aber den Termin einhalten, dann kostet das richtig Budget im Projekt. Aber umgelegt auf die Stückzahl, die wir dann produzieren hinten raus, ne, die mal schnell in sechsstellige Größenordnung gehen kann pro Jahr, sind das dann Centbeträge. Ne? Und dann schmeißt du lieber halt da irgendwie nochmal 10 Leute auf ein Problem und kriegst das aber terminlich hin. Das geht natürlich nicht, wenn du eine Stückzahl 1 hast, wie manchmal im Sondermaschinenbau, ja, wo dann das einfach mal ein Aufschlag von ein paar 10.000 Geld ist auf deinen Verkaufspreis.
Ganz genau. Und wir reden ja, wir fokussieren uns jetzt eher auf Entwicklungsprojekte. Also was man dabei auch betrachten muss, ist, die Kosten werden im Entwicklungsprojekt manchmal, auch nicht immer, unterpriorisiert. Aber im gesamten Business Case durch die hohen Stückzahlen kann man doch dann einen Ertrag erwirtschaften durch die hohe Stückzahl und durch den Gewinn bei den verkauften Komponenten oder Fahrzeugen.
Genau, genau. Und ich meine, es ist sowieso, und auch das ist ja Teil der normalen Entwicklungsprojekte, früher oder später geht es nochmal dran, wo man noch ein paar Cent rausholen kann. Das ist auch mal, hört sich auch manchmal komisch an, ne? Also da setze ich dann irgendwie nochmal 3 Hardware-Entwickler hin und grübeln so lange über die quasi fertige Hardware, bis sie da irgendwie noch 1,5 Cent rausgequetscht haben aus dem Konzept. Ja, wenn man das aber mal hochrechnet auf 100.000 Stück pro Jahr und du hast, was weiß ich, 5 Jahre Laufzeit von dem Fahrzeug, ja, sind 1,5 Cent mal 100.000 mal 5 Jahre schon eine ganze Menge Geld.
Ganz genau. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich sehr gestaunt habe am Anfang meiner Karriere, als wir in die ersten Verhandlungen mit dem Kunden gegangen sind und er unsere Stückliste sehen wollte, unsere BOM, und wirklich da um Centbeträge gefeilscht hat. Und ich habe mir gedacht, Mensch, daran kannst du jetzt wohl nicht liegen. Aber dann, das erklärt sich eben dadurch, dass teilweise sehr hohe Stückzahlen dahinter hängen und dass sich das nach oben dann multipliziert.
Ja, ja. Ich würde gern mit dir mal so den Schwung machen, auch hier für die Hörer, um einfach mal das gesamte Bild zu beleuchten. Ne? Und zwar, wie hat sich so Projektmanagement überhaupt so in der Automotive, vor allem in der Automotive-Entwicklung, halt entwickelt? Und wir haben das im Vorfeld besprochen. Ich steige ja mal ein, weil ich 2000 losgestartet bin in dieser Branche und du bist jetzt aktiv. Ne? Also wir haben quasi so, ich sag mal in Anführungsstrichen, zwei Generationen gerade hier im Gespräch. Also ich weiß noch, als ich 2000 eingestiegen bin, gab es kein Projektmanagement. Ja? Also wenn, dann war es Eigeninteresse, dass sich jemand richtig, also dass jemand, also etwas, was wir jetzt heute Projektmanagement ähnlichen Ansatz nennen würden, gemacht hat. Ich weiß damals bei mir, als ich damals noch bei Heller als Zulieferer in der Elektronikentwicklung unterwegs war, da sind wir, ich muss jetzt lügen, ich glaube, das war so 2002, 2003 ging das los mit, was versteht eigentlich diese Firma unter Projektmanagement, wie wollen wir das eigentlich leben, was gehört da an Checklisten, an Methoden, an Vorlagen, an Dingen zu, um diese Rolle Projektmanager zu übernehmen, wie strukturieren wir Projekte, all diese Fragen wurden da diskutiert und dann auch entsprechend fixiert und damit verbunden dann auch alle geschult. Ne? Und ich weiß, damit ging das so los, das war das, was es so gab am Markt, das war halt das Framework vom GPM, auf dessen Basis lief das auch und ich weiß, dass das der Einstieg war und ich weiß, dass die Heller daran damals schon relativ früh dran war, aber im Grunde mehr oder weniger aufgrund der Situation, dass wir das Ganze auf diesen einen Punkt des SOPs immerhin deichseln müssen, war eigentlich der Schmerz bei allen Zulieferern so groß, dass man kriegte mit, dass alle eigentlich in die gleiche Richtung ziehen. Ja, und jetzt bin ich ja 2000, also ich habe schon vorher Troubleshooting gemacht als Angestellter, aber ich bin ja 2005 in die freiberufliche Selbstständigkeit gegangen und bin als Geselle auf der Walz, quasi als Troubleshooter, als Feuerwehrmann unterwegs gewesen, habe Projekte in der Automobilentwicklung gerettet. Jetzt war ich in dem Kontext in einem Sondersituation, dass ich ja im Grunde, ich konnte aus der ganzen Welt dessen, was wir Projektmanagement nennen, und da zähle ich jetzt Vintage genauso zu wie Agile, einfach das rausnehmen, was ich gerade brauchte, um mein Problem zu lösen. Ne? Wir hatten Automotive Spice, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber quatschen. Aber, also wir hatten ein Reifegradmodell, an dem man sich auch so langhangeln musste. Und ich weiß noch, also das Thema ist stark gestreut gewesen. Es gab Firmen, die das Handwerk des Projektmanagements sehr, sehr weit und bewusst vorangetrieben haben. Immer weiter sich verbessert. Ich habe aber teilweise Firmen erlebt, wo man das Gefühl hatte, so das Thema Projektmanagement ist noch draußen am Werkstor irgendwo hängen geblieben. Und es war völlig unabhängig auch von der Größe der Firma, ne? Also das war manchmal faszinierend. Ich weiß auf jeden Fall, das war so mein letzter Stand, als ich Ende 2013 eins meiner letzten Troubleshooting-Projekte erfolgreich wieder übergeben hatte, wo die Branche stand. Jetzt weiß ich nicht, wo sie heute steht. Und das ist im Grunde das, wo ich das zu dir jetzt rübergeben würde, dass die Hörer das gesamte Bild kriegen. Was ist so aus deiner Sicht, die du jetzt 10 Jahre dort als im Projektmanagement unterwegs bist, was ist passiert?
Also ich habe in den letzten 10 Jahren zwei Erfahrungen gemacht. Die eine ist, den Standard gibt es nach wie vor nicht. Also es wird sehr unterschiedlich gelebt in den unterschiedlichen Firmen. Und als zweites, ich habe den Eindruck, dass in mittelständischen und kleineren Unternehmen das deutlich ernster genommen wird oder weitergetrieben wird. Das mag daran liegen, dass die kleineren Unternehmen natürlich sehr davon abhängig sind, dass die Projekte erfolgreich sind. Und die sind oftmals in einer Dienstleisterrolle oder in einer Tier-2-Rolle. Die verkaufen nicht die hohe Stückzahl dann hinten raus, sondern da muss das Entwicklungsprojekt wirklich rentabel sein. Genau. Mhm. Große Unternehmen können es vielleicht leisten, dass die Entwicklung vielleicht nicht so rentabel ist, aber die verkaufen dann hohe Stückzahlen und ganze Systeme oder Fahrzeuge, genau, können das dadurch korrigieren.
Und jetzt bist du ja auch genau die Generation, die, ich sag mal, diesen ganzen Agile-Ansatz live mitbekommen hat. Ne? Als ich ausgestiegen bin 2013, ich kannte Agile schon seit 2005, weil ich halt hier in Köln gut vernetzt war in der Szene, aber es als Projektmanagement-Ansatz, vor allem in der Softwareentwicklung, Automotive Embedded Software, sich zu überlegen, das ging ja zu der Zeit damals los, das kriegte ich so mit, aber da bin ich herausgestiegen. Was hat sich denn da so getan?
Ja, also in den letzten 10 Jahren sehr viel. Als ich vor 10 Jahren angefangen habe als Projektmanager, war das noch kein Begriff. Also der ist mir nirgendwo aufgetaucht. Und jetzt seit ich würde mal sagen, seit 5, 6 Jahren zunehmend auch in der Automobilindustrie. Und gerade jetzt die letzten 2, 3 Jahre ist es wirklich in aller Munde, aber noch nicht im echten Doing. Also da ist die Branche gerade dabei, das zu implementieren. Es gibt gerade die Softwareentwicklung, also in der Automobilindustrie werden ja häufig Systeme entwickelt, ja, bestehen aus Mechanik, Hardware und Software. Und der Software-Part, der wird durchaus zunehmend in einer agilen Weise bearbeitet. Es wird noch nicht vollständig umgesetzt. Es gibt ja diesen Begriff von Scrum, but, ja, also ich mache Scrum, aber nicht ganz. Und das erlebe ich immer wieder, ja. Also man sieht überall Kanban-Boards, man sieht virtuelles Kanban, Timeboxing ist ein Begriff, der übrigens in der Automobilindustrie ja schon vorher ein Begriff war, also wie wir vorhin festgestellt haben mit dem Meilenstein, mit dem SOP. Mhm. Genau, das ist jetzt gerade am Entstehen und die Branche ist dabei herauszufinden, wie man das ideal umsetzt. Es gibt aber ein paar Faktoren, die das dem agilen Projektmanagement der Automobilindustrie es nicht so leicht machen. Also das Agile kommt ja aus der Softwareentwicklung und das hat sich vor allem da gut bewährt, wo es kleine Teams gibt, wo die Leute möglichst vor Ort sitzen und möglichst zu 100% in einem Projekt arbeiten. Und in der Automobilindustrie ist es so, dass teilweise wirklich 100 Leute und mehr an einem Projekt arbeiten, über Unternehmensgrenzen hinweg, dass die Leute auf verschiedene Standorte verteilt sind und in einer Matrix-Organisation arbeiten. Das heißt, ein Experte, ein Spezialist, ein Hardware-Entwickler wird nicht nur in einem Projekt arbeiten, sondern wird in mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten.
Also das ist auch meine Sicht oder meine Erfahrung. Ich meine, ich war ja damals, wenn ich als Troubleshooter Projekte übergenommen habe, ja, wir waren ja jenseits von Gut und Böse, ne? Die waren Spice Level 0, ja. Also meistens hat es entweder zwei Sachen geknallt, entweder war kein Budget mehr da zum Aufschreiben, ja, oder eben irgendwer ist auf die Idee gekommen, mal so ein Assessment, so ein Projekt anzudrohen und dann ist in der Voranalyse rausgekommen, so hoppala, wir haben ja alle Level 0. Das sind so meistens die Auslöser und das heißt, als ich da eingestiegen bin, vielleicht auch nochmal interessant für die Hörer, die jetzt nicht aus dem Automotive kommen, wie wir eine Automotive-Projekte definieren. Wir haben im Grunde drei unterschiedliche Projekte. Das erste ist ein Forschungsprojekt. Das ist wirklich fast schon universitätsnah. Da geht es um Grundlagenforschung, Technologieforschung. Und wenn da irgendwas bei rausfällt, dann geht sowas in die sogenannte Vorentwicklung. Ja, das heißt, dann beschäftigen sich dann schon, ich sag mal, ohne dass man es jetzt falsch meine, aber praxisnähere Forscher, ja, oder Entwickler, damit diese Technologie zu einem Punkt zu bringen, wo man entscheiden kann, ist das so relevant für den Markt, dass wir da was draus machen können und kriegen wir sowas überhaupt serientauglich gehandelt. Ja, das heißt, die Vorentwicklung ist eine ganz entscheidende Drehscheibe, also auch ein Vorentwicklungsprojekt ist ganz entscheidend, um sicherzustellen, dass wir in der Serienentwicklung, und das ist ja das, was wo dann auch Automotive Spice und so weiter und das, was wir im Projektmanagement im großen Stil dann wirklich mit den großen Teams dann treiben, ein Serienprojekt hat das Ziel, eine Technologie zur Serienreife zu bringen. Das heißt, dass sie in hunderttausende Stückzahlen gebaut werden können. Und das führt aus meiner Erfahrung auch zu folgender Situation. In einem Serienprojekt diskutieren wir nicht mehr, ob ein Kirchturm ins Dorf gehört. Ja, sondern der Job ist eigentlich nur noch, dass dieser Kirchturm auch bei 150 km/h Windstärke nicht umfällt.
Gutes Beispiel.
Ja, das ist, und das ist der Unterschied zur Vorentwicklung. Ja, die Vorentwicklung kann sich noch überlegen und den Kirchturm im Dorf rumschieben und sagen, naja, so das mit, also wenn wir ihn hier hinstellen, sieht er schöner aus. Ja, und wenn wir eine Breite als hoch machen, auch. Ja, und da bin ich genau an dem Punkt, wann macht welches Framework eigentlich Sinn? Ja, also meine Erfahrung ist, es gibt Elemente aus dem Agile, die kannst du auch in Serien Projekten im Projektmanagement ansetzen, wobei wir vieles schon kennen. Iterationen, Sprints, haben wir alles so nie genannt, 2005, ne? Aber haben wir auch gemacht. All solche Dinge. In der Vorentwicklung funktionieren diese ganzen agilen Dinge natürlich viel besser, weil die ganz anderen, ja, die halt sind am ähnlichen Rahmen wie in der IT-Web-Umfeld, wo agil ja sehr stark auch herkommt.
Genau, das sehe ich genauso. Also in einem Serienprojekt, da ist meines Erachtens, da hat sich vieles aus dem klassischen oder wie du sagst, Vintage-Projektmanagement immer noch bewährt. Und aus dem agilen Projektmanagement gibt es Ansätze, die da aber helfen, um die Abläufe zu verbessern. Ja. Aber du sagst es ja auch, also was im Agilen jetzt, wo wir jetzt endlich einen Begriff dafür haben, das gibt es in der Automobilindustrie schon länger. Also an dem, also gerade Iterationen, also dieses inkrementelle Entwickeln, das Timeboxing haben wir vorhin genannt, genau. Und auch eine Priorisierung der Anforderungen, wenn auch nicht gleich, wie es in einem Softwareprojekt ist, aber das ist schon lang bekannt in der Automobilindustrie. Genau, ein Punkt fällt mir jetzt noch ein von vorhin. Ein wesentlicher Faktor für agiles Projektmanagement, damit es in Serienprojekten Akzeptanz findet, der ist noch nicht gelöst und das ist der Fakt, dass wir ja wir arbeiten in Werkverträgen. Also wenn ein Kunde ein Serienprojekt beauftragt, dann weiß er schon ziemlich genau, was er haben will. Also die Anforderungen können sich natürlich noch ändern, aber der will sich schon mal vertraglich festlegen und er weiß, wann er es haben will und er weiß, was er dafür zu zahlen bereit ist. Und im agilen Projektmanagement ist es ja oft so, dass man den Zeithorizont ja von Iteration zu Iteration verschiebt und sich das damit erarbeitet und am Ende erst genau sagen kann, was es denn sein wird. Ja, also natürlich kann man auch vorher eine Roadmap erstellen und Ziele festlegen, aber dass alle Anforderungen am Ende umgesetzt sind, das wird im agilen Projektmanagement eigentlich nicht bestätigt von Beginn an.
Hm. Stimmt, das ist auch noch ein wesentlicher Faktor, hast du absolut recht, ne, dass wir wirklich in dieser Konstellation sind. QKT sind im Grunde klar, ja, also Kosten, Qualität, Termine, ne, und es gibt halt eins, wo nicht dran zu rütteln ist, ist der Termin. Und damit ist der Serienauftrag eigentlich schon definiert. Und ich weiß auch immer die Diskussion, wenn dann hinter das Budget nicht mehr passte und man neu verhandeln musste und wer übernimmt welchen Stiefel dann davon. Dieses in den Werkverträgen plus, und ich glaube, das kommt dazu, und du hast es eben schon einmal genannt, ist eben, wenn wir uns so ein Auto angucken, ich habe das nie wirklich recherchiert, ich kann dir keine validen Zahlen nennen, aber jetzt mal so gefühlte Zahlen. Wenn wir ein Modell, also was weiß ich, ein Dreier BMW oder ein Golf oder sowas, einfach so Mittelklasse, ein Massenfahrzeug, da sitzen, ich weiß nicht, also gefühlt Tausende von Zulieferern dran, Systeme, komplexe Systeme, Teilsysteme, Komponenten für Systeme. Ne, du hast ja eben einen Begriff Tier 2, ne, einfach für die, die nicht aus der Automotive kommen, das ist halt, welche Ebene des Zulieferers bist du? Tier 1 ist der direkte Zulieferer zum Hersteller. Tier 2 ist der Zulieferer, der ein Systemhersteller was zuliefert, der dem Autohersteller was zuliefert. Das bedeutet, das fädelt sich in große, große, allein schon Zuliefererunternehmen auf, ja, für so ein ganz normales, durchschnittliches Auto. Und in jedem Unternehmen sitzen, je nach Komplexität des Projekts, ja, ich sag mal zwischen, bei kleineren Dingen 3 und 5 Leute, aber wenn du so richtig komplexe mechatronische Systeme hast, Dachbedieneinheit, Navi, Dashboard, Fahrdynamiksysteme, alles, was mit autonomem Fahren und so weiter zu tun hat, da hast du ruckzuck allein nur bei einem Zulieferer 100, 150 Leute sitzen. Das heißt, das ist eine riesengroße Gruppe und ich, wie gesagt, ich habe es nie überschlagen, vielleicht hast du da klarere Zahlen, aber vielleicht auch nur gefühlte. Also gefühlt sind da Zehntausende von Entwicklungsingenieuren über die Zeit dran.
Ja, also genaue Zahlen für eine Gesamtfahrzeugentwicklung kann ich dir auch nicht nennen. Ich kann Beispiele nennen, zum Beispiel für ein Steuergerät, sagen wir ein einfaches Gateway-Steuergerät, das einfach nur Signale umsetzt. Wenn es eine neue Entwicklung ist, dann setzt man locker mal, und das ist ein kleineres Projekt, ich würde es mal als kleineres Projekt bezeichnen, da sitzen 15, 20 Leute dran.
Ja.
Über 3 Jahre.
Ja.
Genau, wenn man jetzt einen elektrischen Antrieb entwickelt mit einem, ja, einem Motor, Wechselrichter, dann kann man schon durchaus, da geht schon in die fast schon dreistellig.
Ja, ja. Und wenn du dann so komplexe Systeme hast wie irgendwie automatisches Einparken oder Umfelderkennung oder solche Sachen, die werden groß, ne? Und das sind halt so Faktoren, sowas kannst du mit dem Anführungsstrichen Vintage-Projektmanagement in der Serienentwicklung eigentlich ganz passabel handeln. Ja, weil du sagtest, viele Anforderungen sind klar. Ich meine, die wenigsten Systeme, die wir entwickeln, sind ja jetzt irgendwie auf der grünen Wiese entstanden. Es gibt da Vorgänger, man kennt schon viele Wünsche und Anforderungen. Sie werden dann nur noch mal klarer definiert im Requirements Engineering. Aber, und ja gut, dann vielleicht fällt beim C-Musterstand, das ist ja ganz üblich, ne? Beim C-Musterstand fällt irgendeinem mit ganz viel Häuptlingsfedern auf dem Kopf beim Hersteller noch irgendeine Funktion ein. Ja gut, die wird dann noch irgendwie da reingedeichselt, ne? Aber ansonsten ist doch eigentlich alles relativ fix, ne? Wie dieser Kirchturm im Dorf.
Ganz genau. Auf der grünen Wiese wird in der Vorentwicklung und in den Vorserienprojekten entwickelt, aber in den Serienprojekten, da weiß man schon relativ genau, was man am Ende haben will.
Genau. Das bringt mich jetzt aber zu einem Punkt, und den finde ich für unglaublich wichtig. Du hast ja in deinem Buch beschrieben, diese 12 Schritte zum Erfolg. Da würde ich jetzt vor allem eben auf einen eingehen, und zwar auf den allerersten Schritt. Das fand ich so toll in deinem Buch, als ich das in den Finger hatte. Dein allererster Schritt ist aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend, ne? Projektauftrag klären. Warum ist das für dich der erste Schritt?
Gut, also mein Bestreben war ja einen umfassenden und also ein Rezept für eine umfassende und vollständige Projektplanung zu erstellen. Das habe ich weder in bestehender Literatur bisher gefunden, noch auf Schulungen. Also es gibt immer wieder Fragmente und unzählige Mal wurde der Projektstrukturplan erklärt oder der Terminplan. Aber so ein wirklich zusammenhängender Ablauf, was mache ich zuerst und was gehört wirklich zu einer vollständigen Projektplanung, das hat mir bis heute gefehlt. Und ich habe auch bis heute noch keine zwei Projektleiter gefunden, die mir diese Frage einheitlich beantworten können. Also kannst du ja selber mal den Test machen oder aus deiner Erfahrung berichten, wenn du mal zwei, drei Projektleiter fragst, was gehört zu einer vollständigen Projektplanung? Ich bin mir recht sicher, dass du da unterschiedliche Antworten erhalten wirst. Genau. Ja, und warum der Projektauftrag zuerst? Also damit beginnt ja das Ganze. Damit werde ich als Projektleiter legitimiert, an einer Aufgabe zu arbeiten. Und das ist quasi der Startschuss und auch der Zünder für die Projektplanung. Genau, in einem Projektauftrag wird ja zumindest einmal wird das gewünschte Ergebnis beschrieben. Und ohne dass ich weiß, in welche Richtung es geht, kann ich auch keine Projektplanung erstellen.
Ja,
das muss also ganz zu Beginn stehen.
Und deswegen ist das aus meiner Sicht so wichtig und das ist, finde ich super, dass du das in dem Buch ganz vorne reingestellt hast, weil wir da nämlich auch eben genau zwei entscheidende Rollen ja haben und ich habe das hier auch im Podcast schon mit anderen Gästen drüber gesprochen, ich erlebe immer wieder, dass das so hinten runterfällt, ne? Und zwar, wenn ich du schreibst auch diese Motivation klären und die Ziele klären, ne? Und was sind die Ausgangssituationen, die Randbedingungen, dann habe ich eine Rolle eines Auftraggebers und eines Auftragnehmers. Und die betrachte ich ja da, ne?
Genau, also der Projektauftrag liegt ja eigentlich in der Verantwortung des Auftraggebers. Weil er hat ja ein Interesse daran, ein Ergebnis zu erhalten. Und in den meisten Unternehmen ist es ja auch so, dass der Auftraggeber zuständig ist für das Budget und für das Personal, mit dem dieses Projekt umgesetzt wird. Ich als Projektleiter habe die Rolle oder die Aufgabe herauszufinden, was er denn genau als Ergebnis erwartet. Das ist nicht immer selbstverständlich. Und Projektaufträge werden ja in unterschiedlichster Form vergeben, also von implizit, dass es ganz klar ist, dass der Herr Müller das ja macht, bis zu wirklich schriftlich und standardisiert, wie es ja gefordert wird oft, auch von Spice. Aber auch ein sehr detailliert dokumentierter Projektauftrag wird noch oft Fragen offen lassen. Und meine erste Aufgabe als Projektleiter, als Projektmanager in einem Projekt muss es sein, dass ich im Gespräch mit dem Auftraggeber wirklich herausfinde, was will er haben als Ergebnis, warum will er es haben, was ist der Nutzen dahinter, was sind die Randbedingungen und von welcher Ausgangssituation bewege ich mich weg? Also gibt es bereits ein Vorprojekt, ist es eine Weiterentwicklung oder eine neue Entwicklung?
Du hast es gerade so schön schon angesprochen, ne? Es gibt von implizit, der Müller weiß ja schon, dass er Projektleiter ist, Handschlagauftrag, bis hin zum richtig, ne, dass man sagt, okay, wir setzen uns hin, wir formulieren den Auftrag aus, wir dokumentieren, was wir gesagt haben und was uns wichtig ist, vorhin von mir als Rechtsanwältin mal irgendwann zu mir sagte, weißt du, Mike, Verträge sind zum Vertragen da, Ja, das ist für mich ein wesentlicher Schlüssel, dass ich es auch dokumentiere, diesen Projektauftrag. Meine Erfahrung ist aber, dass gerade Projekte, die früher oder später in Schwierigkeiten geraten und dann in hohe See, oftmals genau diesen Punkt vergessen haben. Ne? Also es kann sein, dass man, dass dieses Implizite dann doch zu sehr implizit war, ja, weil Müller und der Auftraggeber Dr. Meyer doch dann unterschiedliche Vorstellungen hatten, worum es geht. Bis hin, dass dieser Schritt übersprungen wird. Wie ist so deine Erfahrung?
Ja, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Also ich habe also die Klärung des Projektauftrags hilft ja im laufenden Projekt auch Prioritäten richtig zu setzen. Und wenn man es versäumt hat, zu Projektbeginn zu klären mit dem Auftraggeber, was ist denn wirklich wichtig? Also worauf kommt es ihm an? Weil oftmals lautet der Projektauftrag, bitte setzt das Lastenheft um für den Kunden XY und dieses Lastenheft hat 5000 Anforderungen. Aber letzten Endes entscheiden vielleicht 3, 4, 5 Aspekte und die muss man eben herausfinden und damit man auch im laufenden Projekt die Prioritäten richtig setzt.
Du hast das jetzt hier sehr schön auf geschrieben. Ich kann dir dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Ne? Du gehst dann, ne, der zweite Schritt bei dir ist eben Projektumfeld analysieren, dritter Schritt Prozesse im Projekt gestalten, auch sehr spannend. Ne? Wir haben das Thema SPICE noch gar nicht wirklich besprochen. Es ist ein Reifegradmodell, was wir in der Automotive haben. Ich glaube, da könnte man nochmal eine eigene Sendung zu machen, aber dieser Schritt 3 mit den Prozessen, da ist der Auftrag wieder ganz wichtig, ne? Weil wir können das tailern und wir können sagen, was von diesen ganzen Sachen machen wir eigentlich. Weißt du, lassen wir weg, weil es hat für uns keinen Zweck. Ne? Schritt 4, die Arbeitsergebnisse ermitteln und Releaseplan bauen. Team organisieren, Schritt 5, Kommunikationsplan, Schritt 6, die Risiken identifizieren, auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Auch meine Erfahrung, ja, Projektmanagement ist Risikomanagement, das sollte ich tun, ist tun. Ja, gut, und dann klar, Arbeit strukturieren, Personalaufwand schätzen, Terminplan erstellen, Kosten schätzen und dann entsprechend die Kennzahlen für die Projektsteuerung definieren. Und damit hast du im Grunde genau das abgedeckt aus meiner Sicht, was wichtig ist, um so ein Projekt wirklich erfolgreich auf die Spur zu bringen. Du gibst am Ende deines Buches auch 20 Tipps für das erfolgreiche Projekt. Was sind so aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung, so die Top 3 Tipps, die du den Hörern weitergeben würdest?
Anknüpfend an das Thema, was wir gerade eben hatten, an den Auftraggeber dranbleiben und ihn involvieren, eng einbinden, sowohl in der Projektplanung als auch später bei der Projektdurchführung, wenn es denn nicht selber macht. Also es kann passieren, dass der Auftraggeber viele Projekte hat und einfach nicht den Fokus legt auf das Projekt, das man selber leitet. Aber da muss man selber aktiv werden und den Auftraggeber einbinden, ihm regelmäßig über den Fortschritt berichten und auch ihn in die Pflicht nehmen. Also denn in der Regel ist es doch so, dass der Auftraggeber über Budget und Personal entscheidet und damit auch den Projekterfolg mitgestalten kann. Also als zweiten Tipp möchte ich mitgeben, stellt sicher, dass die Projektplanung und auch der Projektauftrag stets präsent ist im Projekt. Also oftmals passiert es, dass man im Projektalltag das Warum aus dem Blick verliert und das Ergebnis. Also man kann das machen, indem man den Projektauftrag komprimiert auf 2, 3 Sätze und das auf Präsentationen mit anbringt oder auf Dokumente, ein Projektposter gestaltet mit der Zusammenfassung der Projektplanung und diese im Büro aufhängt. Und als dritten Tipp möchte ich mitgeben, holt euch ruhig Feedback ein von eurem Auftraggeber und auch vom Projektteam, vom Kunden, um euch weiterzuentwickeln als Projektmanager. Also mindestens zu Projektende solltet ihr mal fragen, was ist besonders gut gelaufen, was hätte ich besser machen können. Gerne aber auch zwischendurch. Das hilft einem, sich weiterzuentwickeln als Projektmanager.
Ja, ganz, ganz wichtig. Also ja, super, wunderbar, diese 3 Tipps nochmal auf den Punkt. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Ich habe es hier vor mir liegen. Kurze Info für die Hörer, wo finden wir das Buch oder wo finden Sie das Buch?
Das Buch heißt ja Projektmanagement im Automotive-Bereich und man findet es entweder unter diesem Titel oder unter meinem Namen auf Amazon oder auf den Seiten vom Hansa Verlag. Man kann mich auch über Xing kontaktieren und da ist es auch nochmal verlinkt.
Genau. Ich packe das alles hier in die Shownotes, also wenn jetzt als Hörer gerade hier unterwegs bist im Auto ICE oder am Flughafen sitzt und die nächste Terminplanung machst und gerade sagst, ich habe hier keine Buchhandlung, kein Problem, ich packe das in die Shownotes, da findet ihr dann alle Links. Abschließende Frage, Alin, haben wir noch irgendwas vergessen?
Weil du fragst, eine Sache fällt mir noch ein.
Ja.
Also man darf nicht vergessen, dass der Teufel im Detail steckt und eine gute Projektplanung bedeutet, nicht vor Überraschungen gefeit zu sein. Es ist keine Garantie für den Projekterfolg, aber man schafft damit die besten Voraussetzungen für den Projekterfolg und mit einer Projektplanung und mit einer Struktur. Und man sollte den Projektplan nicht als feste Marschroute zum Ziel verstehen. Den Fehler darf man nicht machen. Den machen, glaube ich, oft Anfänger, dass man einen Plan erstellt und dann nicht mehr dran rütteln will. Man sollte ihn viel mehr verstehen als ein anpassbares Gerüst auf dem Weg zum Projektergebnis.
Ja, das sind wunderbare Worte. Das ist auf den Punkt. An dieser Stelle, Alin, vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst, dass wir ein bisschen auch über dein Buch und über deine Erfahrungen reden konnten und ein bisschen austauschen konnten, wie ist Projektmanagement im Automotive eigentlich so früher und heute und was ist wichtig. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Mike, ich danke dir vielmals.
Hat dir die Episode gefallen? Dann abonniere kostenlos den Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.